Ja, wir möchten Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser sommerlich warmen Bibelstunde heute. Und wenn wir hier stehen, dann wissen Sie schon, dass hier der Bibelkurs, der Sommerbibelkurs, sich jetzt schon 2 Wochen mit den Propheten am Vormittag und dem Römerbrief am Nachmittag beschäftigt hat. Und es wird auch in der 3. Woche so sein. Draußen liegen auch noch genaue Programme, können Sie sich nachher auch gerne bedienen, weil Sie auch vormittags und nachmittags dazu eingeladen sind. Wir hatten in jeder Woche einen oder mehrere Höhepunkte und besondere Besucher. Vor 2 Sonntagen war Dr. Svilinov hier und hat auch viel Literatur mitgebracht, die für Christen eine große Hilfe sind zum Selberlesen und auch zum Weitergeben. Und draußen am Ausgang finden Sie viel noch davon und Sie können sich gerne reichlich bedienen. Wie gesagt, zum Behalten und zum Weitergeben. Ja, es ist die letzte Woche, die vor uns liegt. Für manche ist es die 1. Woche, die gestern erst gestartet haben. Und wir wollen uns an dieser Stelle gerne auch Ihrer Fürbitte anbefehlen für das anschließende 11-monatige Praktikum. Es ist uns hier die Liebe Gottes aufgegangen, die uns durch jeden Tag trägt. Aber das, wir haben gemerkt, das sind Geschenke, die jeden Tag ausgepackt werden wollen. Und das ist dann das Praktikum. Da kann man dann neue Erfahrungen machen, auch wenn die Kulisse sich völlig ändert. Auch in dieser kommenden Woche gibt es noch Höhepunkte. Zum Beispiel morgen Abend um 7:30 wird die Ulrike Haider unter uns sein. Sie ist Bibelübersetzerin und arbeitet seit vielen Jahren mit der Deutschen Missionsgemeinschaft zusammen, und zwar in Benin, in Westafrika. Und der Abendmorgen steht unter dem Thema Gott spricht meine Sprache, das Neue Testament für die Sola in Benin. Herzliche Einladung auch dazu. Einladung, wir haben Sie auch draußen zum Mitnehmen, zur Erinnerung. Wir wollen jetzt gerne, weil es eine besondere Bibelstunde ist, Sie nochmal grüßen mit einem Lied, weil uns das auch aufgegangen ist, was wir Ihnen, das ist aus dem Römerbrief ein Text, beziehungsweise der Refrain, aufgegangen ist, dass Gott tatsächlich größer ist als alles. Und dass wenn wir ihn an unserer Seite haben, dass dann nichts unseren Weg in den Himmel aufhalten kann. Und dass diese Zuversicht gerade an jedem einzelnen Tag auf der Erde auswirkt. Das wollen wir jetzt gerne singen. Und dann wird heute das Besondere sein, dass nach der Botschaft von Andreas Kurle Einzelne aus ihrem Erleben mit Jesus berichten werden. Und es will auch so eine Einladung sein, schon mal im Stillen nachzudenken, wo hat Gott denn mir schon geholfen? Oder was will er Neues wirken? Gott ist ja voller Überraschungen für uns.
Dann würde ich sagen, beginnen wir die Stunde mit einem Gebet. Ich würde beten mit uns, sobald der Chor sitzt. Keine Eile, also kein Stress. Ich würde beten mit uns. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker. Und dafür wollen wir dir danken. Herr Jesus Christus, danke, dass du den Tod überwunden hast. Danke, dass du diese Welt überwunden hast und dass wir das heute und hier bekennen dürfen, dass wir dran glauben dürfen und dass das unser Leben trägt. Segne du uns jetzt diese Stunde und rede zu uns durch dein Wort, durch die Zeugnisse. Wir bitten dich, rede du und hilf, dass wir hören auf das, was du uns zu sagen hast. Danke dafür. Amen. Ja, ich bin der Andreas Kurle und ich bin Mitarbeiter auf dem Bibelkurs und ich darf ganz kurz ein paar Gedanken weitergeben von Römer 13. Es ist echt toll, dass doch bei dieser Sommerwärme einige hier den Weg hierher gefunden haben und jetzt hoffen wir einfach, dass wir das durchstehen, ohne zu viel Wasser zu verlieren und dass unser Kreislauf das durchhält, aber ich bin guter Zuversicht. Wir versuchen das auch kurzweilig zu gestalten. Römer 13, und zwar lese ich von Römer 13 die Verse 8 bis 12. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom: Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt. Nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Soweit mal Paulus an die Gemeinde in Rom. Wir leben also in einer spannenden Zeit. Unsere Zeit ist geprägt von einer Finanzkrise zum Beispiel. Die ist in jedermanns Mund und in jedermanns Bewusstsein. Die Menschen, mit denen ich rede, die richten ihr Handeln aus nach der Krise. Ja? Sie kaufen vielleicht eine Immobilie oder sie legen sich Lebensmittelvorräte an für den Extremfall. Wir leben in einer spannenden Zeit. Zum Beispiel hat uns auch das Internet fest im Griff, zumindest die junge Generation. Über die sozialen Netzwerke ist man immer überall mit jedem Menschen in Kontakt. Man kann mit Menschen auf der anderen Seite des Erdballs kommunizieren, als seien sie nur ein Hauseck weiter. Unglaublich, aber kein Problem. Und durch das Internet entstehen Bewegungen und Dynamiken, die nur schwer von Politik und Staat zu kontrollieren sind. Wir leben in einer spannenden Zeit. Die Menschen sind immer mehr transparent, sind gläsern. Unsere sozialen Profile sind bekannt. Google speichert jeden Klick. Aber auch finanziell und wirtschaftlich sind wir transparent und der Staat weiß sehr genau, was wir haben, wie wir dastehen. Und auch unsere Überzeugungen sind herauszufinden. Wir sind transparent. Wir leben in einer spannenden Zeit. Wir sprechen von Klimawandel und von Erderwärmung und davon, dass die Pole schmelzen. Wir sprechen davon, dass der Meeresspiegel steigt und manche Menschen bald ohne Land dastehen. Wir leben in einer Zeit, in der der Wohlstand von einigen wenigen auf Kosten von vielen anderen geht. Wir leben in einer Zeit, in der die Ungerechtigkeit da ist und groß ist. Und vielleicht kann man sagen, es ist nicht nur eine spannende Zeit, es ist auch eine dunkle Zeit. Und man hat den Eindruck, dass der Feind Gottes diese Welt fest im Griff hat. Satan wird auch der Durcheinanderbringer genannt und er wird seinem Namen folgerecht. Er hat diese Welt in ein Chaos gestürzt. Aber eigentlich, wenn wir genau hinschauen, dann ist es ja nichts Neues. Der Feind Gottes hält die Herrschaft über diese Welt. Sein Herrschaftsbereich sozusagen, das wird in Gottes Wort immer wieder gesagt. Und in der Weltgeschichte gibt es sehr viele, sehr dunkle Kapitel. Aber Gott lässt dem Durcheinanderbringer diesen Freiraum. Er lässt ihm Freiraum, seine Machenschaften zu treiben. Noch lässt Gott ihm diesen Freiraum. Die Frage ist, wie lange? Immer wieder, wenn ich drüber nachdenke, dann kommt mir Matthäus 24 in den Sinn. Dort werden die letzten Tage beschrieben. Und dort ist die Rede von Kriegen, von Naturkatastrophen, von Krankheit und so weiter. Und in Vers 12, Matthäus 24, Vers 12 heißt es, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, die Liebe in vielen erkalten. In den letzten Tagen, in der letzten Zeit. Sicher eine schlimme letzte Zeit, die hier beschrieben wird. Und dann macht Gott dem Ganzen ein Ende. Gott greift ein. Und ab Vers 27 im Matthäus-Evangelium, 24. Kapitel, Vers 27, ist dann von der Zukunft des Menschensohns die Rede. Gott wird den Einfluss Satans auf diese Welt beenden. Punkt. Jesus ist der eigentliche Herr. Er wird kommen. So, dass es jeder sieht und jeder weiß. Und er wird diesem Schrecken ein Ende bereiten. Und das ist die Perspektive, die wir Christen haben, inmitten der Krise. Das ist eine gute Perspektive. Das ist eine Perspektive, ohne die wir in solchen Zeiten nicht froh oder hoffnungsvoll leben könnten. Und jetzt sagt Paulus in unserem Römerabschnitt, wir sollen die Zeit erkennen. Da ist nicht die Rede von Krise. Vielleicht ist das Gleiche gemeint. Paulus schreibt an die Römer, an die Gemeinde in Rom von der Nacht. Paulus bezeichnet das, was wir erleben, als Nacht. Und das, was kommen wird, wenn Jesus wiederkommt, als Tag. Paulus lebt genauso, wie wir heute das vielleicht erleben, in einer sehr dunklen Zeit. In einer Krisenzeit, in der die Liebe kalt und die Ungerechtigkeit groß ist. Und Paulus fordert die Christen in Rom heraus, die Zeit zu erkennen. Weil ihr die Zeit erkennt. Deshalb sollt ihr tun, was ihr tut. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. Wir sollen die Zeit erkennen und richtig deuten. Wir sollen uns nicht entmutigen lassen von dem, was passiert, sondern sollen wissen, es gehört dazu. Es ist ganz normal. Wir sollen wissen, dass es dazugehört und dass es bedeutet, dass die Nacht vorgerückt ist. Dass der Tag Christi, die Zukunft des Menschensohns, nahe herbeigekommen ist. 1. Thessalonicher 5 heißt, wir sollen nüchtern sein und wachsam, denn der Tag des Herrn kommt, wie ein Dieb in der Nacht. Er kennt die Zeit. Eigentlich, wenn wir das alles betrachten und uns bewusst machen, können wir doch voller Vorfreude sein, denn wenn dies alles zu geschehen beginnt, dann ist der Tag des Herrn nahe. Dann dauert es nicht mehr lange und Gott wird der Herrschaft Satans ein Ende bereiten. Und dann kommt Paulus zu seiner eigentlichen Botschaft an die Römer für diesen Abschnitt. Und er sagt, es ist Zeit, wenn die Krise da ist, wenn die Nacht dunkel ist und vorgerückt ist, es ist Zeit, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist nahe. Ich habe mich gefragt, was meint er damit, aufzustehen vom Schlaf? Ich habe mich gefragt, was könnte denn eingeschlafen sein bei mir? Vielleicht in meiner Gemeinde, in unseren Gemeinden, vielleicht in unserer Runde. Aufzustehen vom Schlaf. Ist es, dass wir fehlendes Bewusstsein haben darüber, dass der Tag Jesu nahe ist? Dass es heute sein kann? Vielleicht morgen? dass er kommt. Was ist denn eingeschlafen? Ist es der missionarische Eifer, der eingeschlafen ist und wir haben es uns gemütlich gemacht, weil es einfach ein bisschen bequemer ist? Wir reden über Strukturen und Methoden und wir theologisieren, aber wir vergessen das Seelenheil des anderen und wir vergessen über Buße, über Vergebung und über Rettung zu reden. Was bedeutet es denn, aufzustehen vom Schlaf? Für mich ganz persönlich. Paulus sagt, unser Heil ist jetzt näher. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag nahe herbeigekommen. Jesus kommt bald. Wir können das nicht übersehen, aber dass die Nacht vorgerückt ist, dass es dunkel ist um uns herum. Aber wir müssen es uns bewusst machen, dass damit auch der Tag Christi näher kommt. Mir ist es neu wichtig geworden, mit diesem Bewusstsein zu leben. Jeden Tag und jede Stunde mit dem Bewusstsein zu leben, Jesus kommt bald. Und bald schon kann es sein, dass ich ihm Angesicht zu Angesicht stehe. Das macht was mit mir, mit meinem Lebensstil, mit meiner Beziehung zu ihm. Paulus sagt weiter, lasst uns ablegen die Werke der Finsternis, anlegen die Waffen des Lichts. Weil wir die Dringlichkeit der Zeit erkennen und weil wir erkennen, dass die Zeit knapp geworden ist, weil uns bewusst ist, dass Menschen nicht mehr lange die Chance haben, sich für Jesus zu entscheiden. Aktiv ablegen, was hindert, ausschließen, was stört, abstellen, was uns wegbringt von Jesus. Aktiv ablegen die Werke der Finsternis. Ein Frühwarnsystem installieren, damit diese Werke der Finsternis keine Chance haben, wenn sie uns zurückerobern wollen. Und dann sagt er, aktiv anlegen die Waffen des Heils, den Gürtel der Wahrheit, den Panzer der Gerechtigkeit, gestiefelt mit Bereitschaft und Wachheit, bewaffnet mit dem Schild des Glaubens, der die Pfeile des Bösen abhält, geschützt durch den Helm des Heils, um anzugreifen oder zu verteidigen mit dem Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das bedeutet Mühe, es geschieht nicht automatisch, aber der Heilige Geist hilft uns, dass zum Wollen auch das Vollbringen kommt und gelingt. Zum Schluss möchte ich noch ganz kurz von einer Begebenheit berichten. Ganz kurz probieren, ob das funktioniert. Ja. Brauchst du noch nicht ausmachen? Nein, lass mal noch einen. Moment. So. Wir waren letzte Woche mit einer Freizeit in den Bergen und auf unserer Zwei-Tages-Tour, wir haben jedes Jahr so eine Zwei-Tages-Tour, hatten wir cooles Wetter, tolles Wetter gehabt und wir sind von Mittenwald aufgestiegen zur Meilerhütte. Die Meilerhütte liegt circa 2400 Meter hoch, ist die höchste Schutzhütte Deutschlands und dort haben wir übernachtet mit unserer Freizeitgruppe. Der Plan war, dass wir von dieser Hütte aus einen wunderschönen Blick auf die drei Torspitzen. Das sind Gipfel im Zugspitzgebiet, auf die drei Torspitzen haben und eventuell vielleicht mit ein paar Teilnehmern die Gipfel erklimmen. Der Plan war gut, aber es kam anders. Je höher wir stiegen, desto schlechter wurde die Sicht und die Hütte. Und auch die Gipfel waren in einer dichten Wolke eingepackt, sodass wir, je höher wir stiegen, desto weniger sahen. Und wir, als wir oben waren, es war einfach eine Waschküche. Wir sahen gar nichts. Aber wir wussten, da oben irgendwo, da müssen diese Gipfel sein. Wir wussten, wir sind jetzt ganz arg hoch und haben eigentlich eine tolle Aussicht, aber wir waren in dieser Wolke drin. Wir haben alle Hoffnungen auf den nächsten Morgen gepackt, aber nächster Morgen war das gleiche, dichter Nebel. Und dann, für einen ganz kurzen Augenblick, hatten wir diesen Blick. Können Sie es erkennen?
Da ist so dieser Fahnenmast und hinten sind die Gipfel, die drei Gipfel von dieser Dreitorspitze. Und in diesem kurzen Augenblick, das war wirklich nicht lange, da habe ich das Bild geschossen, konnten wir erahnen, was das für eine Schönheit, was das für eine Majestät ist, wie toll das sein muss, wenn man die Gipfel klar sehen kann. Also das Bild ist, das ist einfach durch den Nebel und deshalb sieht man die Gipfel so schlecht. Und in dem Moment, da schoss mir ein Bibelvers durch den Kopf und den möchte ich kurz lesen. 1. Korinther 13, Vers 12 steht, wir sehen jetzt durch einen Spiegel, durch einen blinden Spiegel vielleicht oder einen halbblinden, ein dunkles Bild. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Und ich denke, das ist unsere Situation hier auf der Erde. Noch sehen wir alles, was Gott und sein Reich anbelangt, wie durch einen Nebel. Manchmal sehen wir gar nichts, manchmal sehen wir nur Wolke. Es ist undeutlich und wir verstehen vieles nicht oder vielleicht ansatzweise. Aber wir wissen, er ist da. Wir wissen, sein Reich wird kommen. Wir können es nicht sehen. Wir können es uns nicht vorstellen. So wie wir von den Gipfeln wussten, dass sie da sind, aber sie nicht sehen konnten. Manche Augenblicke gibt es, in denen Gott uns einen kurzen Einblick schenkt. Aber selbst das ist wie durch eine Nebelwand. Und wir können es nur erahnen, was es für eine Majestät und Schönheit sein muss hinter der Wolke. Wenn der Tag Christi kommt, dann werden wir verstehen. Und wir werden sehen, wie er wirklich ist. Und es wird eine Klarheit sein und eine Schönheit und eine Selbstverständlichkeit, wie wir sie nicht vermutet hätten. Und darauf dürfen wir uns freuen. Freuen dürfen wir uns jetzt gleich auf so manche Erlebnisse in der Nacht mit dem, der das Licht ist, nämlich Christus. Aber vorher singen wir noch ein Lied, und zwar das Lied Nummer 27, Du bist das Licht der Welt.
Ich bin Daniela Schekert, ich komme aus einer christlichen Familie und ich habe beschlossen, dass ich meine Geschichte trotzdem erzähle. Ich sage bewusst trotzdem, weil ich weiß, dass es vielen so geht, die aus christlichen Familien kommen, dass sie auf der einen Seite total zu schätzen wissen, dass sie mit Gottes Wort und mit biblischen Geschichten aufwachsen dürfen und dass sie aber auf der anderen Seite auch immer so ein bisschen denken, naja, wir waren halt immer da. Wir haben keine großartigen Bekehrungsgeschichten zu erzählen und eigentlich sind wir gar nichts Besonderes. Und ich habe das auch gedacht und habe es aber auch anders erleben dürfen. Und zwar bedeutete christliche, also in einem christlichen Elternhaus aufzuwachsen für mich, dass es ganz selbstverständlich war, dass wir ganz aktiv in Gemeinden gearbeitet haben. Meine Eltern waren sowohl in der landeskirchlichen Gemeinschaft als auch in der Landeskirche aktiv. Und natürlich sind wir immer mitgegangen, meine Schwester und ich. Und das sah dann so aus, dass ich sonntags zur Bibelstunde war, dienstags war Jugendkreis, mittwochs war Posaunenchorprobe, Freitag war missionarischer Volleyball vom EC und dazu kamen dann noch die Auftritte mit dem Posaunenchor und die Volleyballturniere, die beim EC dann auch wirklich mit missionarischem Hintergrund veranstaltet werden. Und das war ziemlich viel. Und obwohl ich so viel für Gott gemacht habe und auch erleben durfte, dass er wirkt, hatte ich selber keine wirkliche Beziehung zu ihm. Und das hat mir nicht gereicht. Und mit 13 habe ich gesagt, weißt du, Gott, wenn es für dich nur bedeutet, dass ich hier arbeite, dass ich meine Hausaufgaben nebenbei mache und dass ich aber überhaupt nichts von der Freude spüre, von der andere erzählen und dass immer nur alle anderen dich finden dürfen, dann steige ich aus. Ich wusste, bis zur Konfirmation musste ich noch durchhalten. Vorher hätten meine Eltern einen Aufstand gemacht. Aber dann habe ich beschlossen, dann werde ich langsam aussteigen, wenn nichts passiert. Und eigentlich habe ich mir aber gewünscht, dass was passiert. Und dann habe ich einen Konfirmationsspruch bekommen, den ich dann auch bewusst beten konnte, nämlich weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit, behalte mein Herz bei dir, dass ich deinen Namen fürchte. Und ich habe das ganz ehrlich gebetet und immer gehofft, dass es doch wahr ist, dass Gott mich meint und dass er auch ansprechbar ist und dass ich nicht nur so tue und in die Kirche gehe und versuche, ein guter Mensch zu sein, sondern dass es wirklich wahr ist. Und ein Jahr später auf einer Jugendfreizeit, ich war also noch dabei und habe gewartet, hat mich ein Mitarbeiter angesprochen, hat gesagt, Daniela, komm mal mit, ich muss mit dir reden. Ich habe den Auftrag von Gott, dich zu fragen, ob du nicht dein Leben Jesus übergeben möchtest. Und dann habe ich zwei Sachen gedacht. Erstens, wieso jetzt? Ich bin doch schon ziemlich christlich. Und als zweites, oh Gott, ich bin das erste Mal hier und die suchen schon Mitarbeiter. Und dann habe ich aber, er hat ein bisschen erzählt und hatte ein bisschen Geduld mit mir und ich konnte begreifen, dass das die Antwort von Gott war auf mein Gebet, nämlich weise mir deinen Weg. Das war Gottes Weg für mich, er wollte mit mir zusammenleben und er wollte, dass mein Herz tatsächlich bei ihm ist und der wollte mich auch erreichen. Und das konnte ich dann annehmen und dann konnte ich ihm mein Leben geben und habe gebetet, mach, dass jetzt sich aber auch was ändert, dass ich das auch spüren darf und dass ich mich auch dran freuen darf. Und ich durfte erleben, dass es Gott viel wichtiger ist, dass wir seine Kinder sind, dass er gar nicht Angestellte sucht, die sich jeden Tag irgendwelche Aufgaben suchen und die wie wild drauf losarbeiten, sondern dass er Leute sucht, die sich lieb haben lassen und die das genießen können, in seiner Gegenwart zu leben und dass diese Leute durch ihr Leben viel lauter von ihm erzählen, einfach dadurch, dass sie glücklich sind, dass es sie gibt und dass Gott sie lieb hat, als die, die immer nur arbeiten müssen und für die das ganz anstrengend ist. Und hier sind ja auch so viele Leute, die einfach aus allen Knopflöchern vor Gottes Liebe strahlen. Und das ist, glaube ich, ein viel wichtigeres Zeugnis, dass wir uns einfach lieben lassen dürfen und Kinder sein können und nicht Angestellte.
Wer von mir irgendeine große bzw. spektakuläre Geschichte erwartet, den muss ich jetzt leider enttäuschen. Nicht irgendein spektakuläres Erlebnis, sondern vielmehr ein Erlebnis aus den vergangenen zwei Wochen möchte ich kurz schildern. Und das eigentlich auch nur deswegen, weil ich mit Gott einen Deal am Laufen hatte und er seinen Teil erfüllt hat. Aber der Reihe nach. Ich heiße David Müller, bin 18 Jahre alt und habe letztes Jahr mein Abitur geschrieben. Ich beginne jetzt im Oktober nach einem absolvierten FSJ mein Medizinstudium in Tübingen. Da im letzten Jahr neben meinem FSJ so nebenher mein Terminkalender immer wieder grenzwertig voll war, und da war ich meistens selber dran schuld und ich deswegen nicht so zur Ruhe gekommen bin, wie ich es mir vielleicht erhofft hatte, habe ich beschlossen, mich jetzt im Sommer für den Bibelkurs anzumelden. Aufdanken, Ruhe und Entspannung habe ich mir erhofft. Der Bibelkurs begann dann und hinsichtlich der Rundumversorgung hier in Eitlingen, angefangen bei den Bibelarbeiten, den absolut netten Kollegen hier, den vielen sportlichen Aktivitäten und so weiter, da könnte man die Liste fortsetzen, blieb eigentlich auch nichts zu wünschen übrig. Doch zu Beginn der zweiten Woche fühlte ich mich dann plötzlich aber so leer und ausgepowert, auch von Sorgen und Ängsten beladen. Da muss ich vielleicht dazu sagen, dass mich in letzter Zeit ein schwerer Krankheitsfall in meiner unmittelbar nächsten Bekanntschaft beschäftigt und mitnimmt, sodass ich mir bezüglich aber jedenfalls meinen erhofften Aufenthaltszielen, nämlich hier Kraft zu tanken für das anstehende Studium, so ein vollständiges Scheitern eingestehen musste. In dieser Situation, man kann es auch als Tiefung bezeichnen, handelte ich mit Gott einen Deal aus, indem ich mit ihm ausmachte, okay Gott, so habe ich mir das jetzt hier überhaupt nicht vorgestellt. Ich wollte hier eigentlich Erholung und Kraft danken und jetzt bin ich so ausgepowert und leer wie lange nicht mehr. Ein Drittel der Kurzbibelschulzeit ist jetzt vorbei. Jetzt liegt also alles an dir. Wenn mich jetzt jemand für das anstehende Studium und Pflegepraktikum ausrüsten kann, das in 2 Wochen beginnt, jetzt in 1 Woche, dann bist du das. Und wenn du das machst, dann schreibe ich sogar ein Zeugnis. Normalerweise ist das nämlich überhaupt nicht mein Ding. Am gleichen Montag im Nachmittagsunterricht, wo der Römerbrief behandelt wird, kamen wir zu Kapitel 5, Vers 1 und 2. Die lese ich ganz kurz. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und so weiter. In der wir stehen. Schwester Cornelia benutzte das Bild eines Baumes, um diesen Vers 2 auszulegen. Als Kind Gottes stehen wir durch Christus wie ein Baum fest verwurzelt in seiner Gnade. Nichts und niemand kann uns aus dieser Gnade entwurzeln. Und jetzt, in der Situation, sagte Schwester Cornelia jetzt folgenden Satz, der bei mir irgendwie gezündet hat. Sie sagte, und in Anfechtung darf ich deshalb einfach sagen, Herr Jesus, ich stehe in deiner Gnade und deshalb bleibe ich jetzt einfach stehen. Deshalb bleibe ich jetzt einfach stehen. Diese paar Worte, die trafen für mich den Nagel auf den Kopf. Mit einem Mal war das ganze Ausgepowertsein, die Sorgen und Ängste, auch bezüglich des erwähnten Krankheitsfalles, waren mit diesem Satz in weite Ferne gerückt. Ich darf und durfte erleben, wie Gott mich in den letzten Tagen füllt und stärkt, sodass ich mich jetzt wieder auf die bevorstehende Zeit wirklich freue. Da Gott zumindest für diese Woche den Deal erfüllt hat, habe ich diese Zeilen geschrieben. Ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass er es auch, was die dritte Woche angeht, erfüllt und auch die Zeit danach. Aber wenn Sie vielleicht in Ihrer Fürbitte auch mit dran denken könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Vielen Dank. Ich soll jetzt das nächste Lied ankündigen, und zwar die Nummer 265, die erste Strophe, Viele Wege gibt's auf dieser Welt.
Mein Name ist Claudia Lange. Ich komme gebürtig aus Sachsen. Von vornherein war mir klar, dass ich kein Zeugnis geben brauche. Ich habe eine ganz normale christliche Karriere. Nichts Nennenswertes. Dann konnte ich in einer Nacht nicht schlafen und beschloss, spaßenshalber Stichpunkte aufzuschreiben. Welche Botschaft sollte in meinem Zeugnis rüberkommen? War in meinem jungen Leben schon ein roter Faden zu entdecken? Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Meine Eltern versuchten meiner Schwester und mir immer Verständnis entgegenzubringen und uns mit bestem Wissen und Gewissen zu erziehen. Mit meiner Konfirmation habe ich mich bewusst entschieden, Jesus nachzufolgen. Und 3 Jahre später fand ich mich in Eitlingen wieder. Während meiner 3-jährigen Ausbildung zur Hauswirtschafterin wurde ich entscheidend geprägt und lernte sehr viel in der engen Gemeinschaft im Internat. Die Fortsetzung folgte in meinem Volontariat in Israel. Und wieder zurück in Deutschland ging es auch gleich weiter, denn man lernt ja bekanntlich nie aus. Was hatte ich gelernt? Früher war ich immer mit allem und jedem unzufrieden. Es passte mir nicht, wie die Leute mich behandelten. Ich wollte immer noch bessere Leistungen in Schule und Gemeinde bringen. Ich wollte gern so aussehen wie die anderen hübschen Mädchen. Ich wollte eine so tolle Ausstrahlung wie meine Freundinnen. Wie oft wünschte ich mir verzweifelt, aus mir rauskommen zu können und weniger Selbstmitleid zu haben und meine Schwermut hinter mir zu lassen. Ich konnte nicht mal aufhören, mich selbst zu verurteilen und immer zu viel herumzugrübeln. Es ging einfach nicht. Und wenn ich mal dachte, an einem Punkt Verbesserung zu erkennen, dann kam schon der nächste Tiefschlag. Innerlich war ich sehr oft aufgewühlt und dummerweise konnte ich das nie verbergen. Aber vielleicht gerade deshalb konnten nahestehende Personen, konnte ich von denen Hilfe erfahren, weil sie meine Not gesehen haben. Gemeinsames Gebet zog in mein Leben ein. Ich lernte Stück für Stück über die Dinge zu reden, die mich beschäftigten. Es waren teilweise sehr schmerzhafte Prozesse, die ich an Jesus Seite durchlebte. um nur ein Beispiel zu nennen. Wenn man bei der Zwischenprüfung zur Hauswirtschafterin einen bestimmten Notendurchschnitt erreicht, kann man die Ausbildung um ein halbes Jahr verkürzen. Das wollte ich. Was gab es Besseres als Eitlingen und die ganzen Schwierigkeiten so schnell wie möglich hinter sich zu lassen? Ich gab mir alle Mühe und setzte mich sehr unter Druck. Ich malte mir schon meine neue Zukunft aus. Und das Ergebnis war entsprechend. Ja, wenn ich mich unter Druck setze, werden meine Leistungen umso schlechter. Den erforderlichen Notendurchschnitt hatte ich lange nicht erreicht. Das war ein derber Schlag. Und es dauerte eine ganze Weile, bis ich wieder Ja sagen konnte zu dem Platz, wo Gott mich eben hingestellt hatte. Es tauchten auch immer wieder Hindernisse auf, die es mir schwer machten, vorwärts zu gehen. Und gerade dadurch wurde ich immer wieder zu Jesus getrieben, der mich nie hängen ließ und mir half, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Jesus war es auch, der es bewirkte, dass ich mich anderen Menschen gegenüber zu öffnen begann und sogar selbst erste Schritte auf sie zugehen konnte, auch wenn ich sie noch gar nicht kannte. Er war es auch, der meine Denkweise entscheidend veränderte. Warum so unzufrieden sein, wenn er so viel Gutes schenkt? Dankbarkeit, besonders für kleine Dinge, zogen in mein Leben ein. Inzwischen bekomme ich manchmal ein verblüffendes Feedback. Ich sei offen und fröhlich. Da kann ich dann nur staunen und Gott danken. Natürlich gibt es trotzdem immer noch genügend Rückschläge, wo ich in alte Denkmuster auch zurückfallen will. Aber Gott ist so gnädig. Und wo ich früher über eine Sache manchmal wochenlang deprimiert war, bin ich es höchstens nur nach 1, 2 oder 3 Tage. Die Botschaft meines Zeugnisses: Gott verändert uns alle in sein Ebenbild und sein angefangenes Werk in uns wird er auch vollenden. Und der rote Faden in meinem Leben? Die Verherrlichung Gottes. Wenn ich anderen erzählen darf, was Gott in meinem Leben tut, dann können sie sich alle mitfreuen und mitdanken.
Mein Name ist Annette. Ich habe mein Zeugnis überschrieben mit dem Titel »Mein langer Weg zur Übergabe meines Lebens an Jesus Christus«. Mein Vater war nebenberuflich Philosoph, eigentlich Ingenieur. Katholisch erzogen, er trat später aus der Kirche aus. Meine Mutter aus evangelisch-protestantischem Haus verließ mit ihrem Mann die Kirche. Beide waren ungläubig. Das Gespräch zu Hause kam nie auf Gott. Wenn, dann wurde nur gegen die Kirche gewettert. Als ich circa 10 Jahre alt war, hatte ich nachts eine Erscheinung auf der Tür meines Kinderkleiderschranks. Es sah aus wie Jesus mit der Dornenkrone, der mich ansah. Ich weinte vor Angst und rief meine Eltern. Wie ich heute vor ein paar Jahren festgestellt habe, ist dieser Kleiderschrank noch in meinem Besitz, obwohl ich wirklich x-mal umgezogen bin, quer durch Deutschland. Meine Konfirmation absolvierte ich ohne Bewusstsein darüber, was das eigentlich bedeutet. Nur aus Gehorsam gegenüber meinen Eltern habe ich das mitgemacht als lästige Pflicht. Mit 16 Jahren hatte ich das Erlebnis, dass mir der Tod bewusst wurde und ich hatte den Eindruck, morgen sterben zu müssen. Aber ich habe damals nicht drüber sprechen können. Dann legte ich eine Drogenkarriere hin, fing an mit Nikotin, also Rauchen, Haschisch, Marihuana, Alkohol. Und der Gipfel war LSD. Der letzte Trip war ein Horrortrip. Das heißt, ich stand eine Nacht lang unter fürchterlicher Angst. Danach hatte ich noch tagelang, ich glaube 1, 2 Wochen lang, Angstzustände, Panikattacken. Ich konnte nicht auf die Straße gehen. Und dann langsam wurde das besser, sodass ich meinen normalen Alltag wieder nachgehen konnte. Aber diese Panikattacken und Angstzustände kamen immer wieder. Und ich wusste, ich muss gerettet werden, aber ich wusste einfach nicht, wie. Zu diesem Zeitpunkt schloss ich innerlich eine Türe, hinter der diese überwältigende, maßlose Angst weggesperrt war. Ich fing dann an, nach Gott zu suchen. Instinktiv ahnte ich, dass mir nur Gott helfen kann. Ich hatte inzwischen angefangen zu studieren und war offen für jeden Hinweis oder Einladung, die mir auf der Straße zugesprochen worden ist. Ich fing dann auch an, in Gottesdienste ab und zu gehen, aber ich fand die Predigten langweilig. Als ich meinen Mann kennenlernte, habe ich vor allem an ihm bewundert, dass er als junger Ministrant war und immer noch regelmäßig in die Messe ging. Nur leider nahm er mich nicht so oft mit und er konnte mir auch nicht erklären, wie das geht, das an Gott glauben. Als ich das erste Kind bekam, eine Tochter, wusste ich, dass ich aus Liebe zu ihr endlich das klären musste. Was hat das auf sich mit Gott? Ich besuchte eine christliche Mutter-Kind-Gruppe und tastete mich durch weitere Hauskreisbesuche über mehrere Jahre hinweg, mich an den Glauben an Jesus Christus heran. Es muss so circa 1994/95 gewesen sein, als ich mit dem Übergabegebet aus der Lydia-Zeitschrift mein Leben Jesus Christus übergab, neben meinem Bett kniend. Der Glaube an Jesus hat mich in diesen Jahren ab 1994/95 sehr verändert. Ich überwand die negative Lebenseinstellung meiner Eltern, die mir mitgegeben wurde, und lernte Hoffnung zu schöpfen und Liebe zu mir selbst und anderen zu spüren. Mein Selbstwertgefühl blühte auf, sodass ich lernte, auch vor anderen, mehreren Menschen etwas zu sagen. Ich war sehr zurückhaltend bis dahin. Ich hatte ein Ziel in meinem Leben gefunden, das nicht materiell war, Gott mehr kennenzulernen und zu lieben. Diese Tür, hinter der meine Panik und Angst all die Jahre weggesperrt war und von der ich wusste, wenn sie aufgeht, werde ich wahnsinnig vor Angst, wurde durch Jesus Christus überflüssig. Ich weiß inzwischen, dass ich durch den Drogenkonsum mit Dämonen in Berührung gekommen war. Aber ich lebe heute in der Gewissheit, dass Jesus stärker ist als alles, was damals meine panischen Ängste ausgelöst hatte. Und wenn ich so zurücksehe, weiß ich, dass Jesus schon bei mir war, als ich noch nichts von ihm wusste. Er hat schon vor meiner Entscheidung für ihn mich auf meinen Irr- und Umwegen begleitet und beschützt, bis ich bei ihm war. Dank sei dir.
Ja, vielen Dank für ganz viel Ehrlichkeit und Offenheit. Ich würde gern beten noch mit uns. Herr, danke, dass du größer bist, dass du stärker bist, so wie wir es am Anfang gesungen haben. Danke, dass wir uns von dir lieben lassen dürfen und dass du als allererstes unser Herz, unser ja, Sein im Auge hast und nicht unser Tun. Aber wir bitten dich, dass du uns hilfst, die Zeit zu erkennen, dass wir erkennen, dass deine Zukunft nahe ist und dass wir ganz für dich leben, dass wir ganz uns von dir lieben lassen, dass wir ganz dir zur Verfügung stehen. Danke für diesen Sonntag, danke für die Gemeinschaft. Wir bitten dich für die kommende Woche, dass du einfach Segen schenkst für jeden Einzelnen an dem Platz, an dem du
uns gestellt hast. Hilf uns, dass wir bei dir sind, mit dir leben, dass wir Salz und Licht sein können. Danke, Herr, dass du da bist, dass du unser Gebet hörst. Wir preisen dich. Amen. Wir wollen nochmal singen, und zwar das Lied Nummer 452, Jesus, die Sonne. So, jetzt bleibt mir noch einzuladen für nächsten Sonntag, 14 Uhr, gleiche Zeit, gleicher Ort, Bibelstunde hier. Und Ihnen allen einen schönen Sonntag, eine gute Woche zu wünschen. Und ja, behüt Sie Gott.